Wir haben gesehen, dass der Jona ein Prophet war und dass er ja in seinem Land eigentlich Dienst zu tun hat. Im Nordreich, in Samaria oder Israel. Ah, jetzt hören wir mich. Super, danke Judy für das Sagen. Und danke für das Übersetzen. Genau. Wir haben gesehen, dass er ein Prophet war in Samaria, im Nordreich von Israel. Weiss jemand noch, was wir gehört haben, was er dort schon mal verkündet hat, was wir in der Bibel mitkriegen? Mag sich jemand daran erinnern? Mist. Nein, alles gut. Wir haben, im 2. König 14 steht das. Und dort steht, dass er unter dem König Jerobeam am 2. dient hat. Und der König, das war ein böser König, steht. Also er hat das getan, was nicht gut war in den Augen von Gott. Und durch den Jona hat Gott aber trotzdem geredet und hat gesagt, hey, ich habe das Jammern vom Volk gehört, ich werde das Gebiet erweitern, wo ihr drin sind. Also das Erste, wo wir über den Jona erfahren, ist, dass er an einem bösen König eigentlich Gnade von Gott verkündet hat. Dass trotz ihrem schlechten Verhalten Gott gnädig sein wird. Das ist wichtig für den Rest der Geschichte, wo wir heute dazu kommen. Nachher kommen wir zum eigentlichen Buch von Jona. Er hat den Auftrag gehabt, um zu Ninive zu gehen. Ninive, wir haben das letzte Mal gesagt, das sind brutale Genies und moralische Analphabeten gewesen. Das heisst, sie sind sehr kreativ gewesen, wie sie sehr böse sein können. Sie sind die schlimmsten Nachbarn gewesen, die man sich vorstellen kann. Mit denen war es nicht Spass gewesen. Zu denen hätte er gehen sollen. Und hat er aber nicht gemacht. Weil er gefunden hat, dass Gottes Plan so gegen seine Vorstellung geht, dass er lieber von Gott flüchtet. Ist das eine gute Idee gewesen? Eher weniger. Es ist auch nicht wirklich gut rausgekommen. Und wir sehen in der Geschichte eigentlich ständig, dass die Erwartungen, die wir vielleicht haben an Personen, die in dieser Geschichte vorkommen, dass die immer wieder auf den Kopf gestellt werden. Also der grosse Gottesmann, der Jona, der verhält sich eigentlich überall immer daneben. Und die heidnischen Seeleute, das sind eigentlich die, die Charakter und nachher auch Gottesfurcht beweisen. Und in dieser Erzählung, wo ja die Israeliten zuerst gehört hätten, wird eigentlich ihnen und auch uns als Leser ein Spiegel vorgehalten, wo wir immer wieder konfrontiert werden mit wie wir uns verhalten gegenüber den Heiden, gegenüber den Leuten, die nicht mit Gott unterwegs sind. Da wird uns immer wieder ein Spiegel vorgehalten. Genau. Sehr gut. Nachher haben wir aber auch gesehen, dass der Jona nachher erkannt hat, dass der Sturm, der gekommen ist, der eben tobt hat wie verrückt, dass der wegen ihm gekommen ist, das hat er eingesehen. Und er hat nachher den Seeleuten gesagt, werfen mich über Bord. Und so hat nachher auch der Sturm aufgehört. Das ist aber nicht das Ende der Geschichte, das wäre ein bisschen eine deprimierende Geschichte. Wir haben gesehen, dass der Sturm, der gekommen ist, zwar eine heftige disziplinarische Massnahme von Gott, aber es ist eigentlich nicht darum gegangen, um den Jona einfach zu zerstören, sondern um ihn zurückzubringen, um ihm eigentlich nochmal eine Chance zu geben, um den Auftrag zu erfüllen. Und Gott hat absolut sicherstellen, dass diese Nachricht zu den Leuten in Ninive kommt. Also die Leute in Ninive, die sind dem Gott nicht einfach egal. Ganz ein zentrales Thema von diesem Buch. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt ist der Jona in dem Fisch, den wir alle von den Kinderbüchern und so kennen. Das ist ein Teil der Geschichte, aber nicht der Hauptfokus eigentlich. Aber in dem Fisch zoomen wir wie von dem, was wir bis jetzt von außen wahrgenommen haben, innen, nicht nur in den Fisch, sondern auch in den Jona. Und wir sehen, wie er das verarbeitet und was in ihm abgeht. Und zwar in einem Gebet. Und das lese ich jetzt gerade mal vor. Das ist im Kapitel 2, ab Vers 2. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach: Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn, und er antwortete mir. Aus dem Schoß des Scheol schrie ich um Hilfe. Du hörtest meine Stimme. Und du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere, und Strömung umgab mich. Alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Da sprach ich: Verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg. Dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Wasser umfing mich bis an die Seele, die Tiefe umschloss mich. Seetang schlang sich um mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Oh, bin ich da schon? Danke vielmals. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Der Erderiegel waren hinter mir auf ewig geschlossen. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Genau, das ist das Gebet. Und wir werden auch noch kurz beten. Vater, ich bitte dich, dass wenn wir jetzt den Text anschauen und auch noch einen Teil vom Kapitel 3, dass du unser Herz offen machst und dass du zu uns redest, dass wir uns wirklich formen lassen von diesem Text. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist und dass dein Wort Kraft hat. Und bitte segne du die Zeit. Amen. Wir werden ein paar Sachen festhalten von dem Gebet und nachher gehen wir dann noch weiter zu Kapitel 3 und das noch ein bisschen anschauen. Zuerst, was fällt als allererstes auf, wenn wir das lesen? Es ist endlich ein Gebet. Endlich, nachdem der Jona alles andere gemacht hat, was er nicht hätte machen sollen, und nachdem alle anderen Personen, die wir bis jetzt getroffen haben, zu Gott gebetet haben, kommt der Prophet auch endlich dazu, dass er sich zu seinem Gott zuwendet. Und er fängt es so an, er sagt, ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir. Aus dem Schoß des Sheol schrie ich um Hilfe. Du hörtest meine Stimme. Sheol, das ist in der jüdischen Vorstellung eigentlich so die Unterwelt, dort, wo die Toten sind. Einfach, dass man das versteht. Und das hier, ich finde, das ist wahrscheinlich das beste Verhalten, das wir bis jetzt vom Jona gesehen haben. Und wir machen da gerade schon kurz eine Klammer auf zur Anwendung. Jetzt fange ich auch wieder David. Klammer auf. Der Jona hat bis dahin eigentlich alles falsch gemacht. Und er sagt aber, ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn. Und ich weiß nicht, ob das euch auch zum Teil so geht. Wenn ich weiss, ich habe es richtig verbockt, dann habe ich zum Teil das Gefühl, oh, jetzt kann ich sicher nicht zu Gott gehen und ihn um Hilfe bitten oder so. Jetzt muss ich zuerst irgendwie mich ein bisschen gut verhalten oder ein bisschen Zeit verstreichen lassen oder so. Und erst dann kann ich dann wieder wirklich zu Gott kommen. Ich weiß nicht, vielleicht haben das nicht alle. Ich weiß von ein paar, dass ihr das auch haben, weil wir schon darüber geredet haben. Und da können wir uns sogar vom Jona eines Besseren belehren lassen. Weil wenn wir in Bedrängnis sind, ob selbstverschuldet oder nicht, dann um Himmels Willen, dann gehen wir doch zu Gott, oder? Gut, Punkt 1. Das war ein kurzer. Machen euch keine Hoffnungen, die anderen gehen länger. Genau. Jetzt achten wir mal auf die Worte, die der Jona braucht in diesem Gebet. Wir schauen uns Vers 4 und 5 nochmal an zu dem. Er sagt, und du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere und Strömung umgab mich. Alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Da sprach ich, verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg. Dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Ich finde es relativ spannend, dass der Jona da sagt, du hast mich in die Tiefe geworfen und nachher alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Weil wir erinnern uns, hat Gott den Jona über die Reling geworfen ins Meer? Nicht wirklich eigentlich, oder? Es waren 10 Leute. Und die ja eigentlich auch nur, weil der Jona ihnen keine andere Wahl gelassen hat. Sie haben sogar wollen irgendeine andere Lösung finden und haben gemerkt, es geht einfach nicht. Sie haben es nachher also gemacht. Bei den Wellen und bei den Wogen kann man sagen, ja, okay, fair, das ist schon irgendwie von Gott, weil er hat ja den Sturm geschickt. Aber die Frage ist, ist jetzt Gott der, der das verantwortet hat, dass der Jona in dieser Situation ist, oder ist der Jona? Irgendwie beides, oder? Weil wenn wir nur das eine sagen würden, wenn wir nur sagen würden, ja, nur der Jona hat das gemacht, dann stimmt zwar, dass der Jona sich entschieden hat, zum Weglaufen, aber der Jona hat nicht die Kraft, um irgendeinen Sturm aufzuholen oder so. Und wenn wir aber sagen würden, ja, es hat alles nur Gott gemacht, dann würden wir ignorieren, dass ja der Jona Verantwortung trägt für das, was er macht. Also es sind beide irgendwo involviert. Es ist nicht so, dass nur die Entscheidungen von Jona zu dem geführt haben. Aber es ist auch nicht so, dass der Jona einfach alles von sich weisen könnte. Aber was wir sehen, ist, dass Gott das Ganze so zusammenspielen lässt, dass der Jona jetzt dort ist, wo er ist. Und es scheint, als ob der Jona das begreift, dass da irgendwo die Hand Gottes drinnen ist. Und darum sagt er, du hast mich in die Tiefe geworfen. Er sieht das Wirken von Gott in all dem drinnen. Und was er, glaube ich, auch realisiert, ist, wenn Gott so eingreift und diszipliniert, dann hat er eigentlich ein Problem. Und darum kommt er im Vers 5 zum Schluss, dass er sagt, verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg. Er merkt, okay, mit allem, was abgelaufen ist, da habe ich nicht wirklich mehr eine Chance, um irgendwie in Gottes Gegenwart zu sein. Weil das ist ja von den Augen hinweg verstoßen sein. Er ist nicht mehr im Blick von Gott drin. Das sagt, nimmt er mindestens so wahr. Und was ist die Ironie an dieser ganzen Geschichte? Bis dahin kommt noch mehr Ironie. Aber das ist eigentlich genau das, was Jonah wollte. Wir erinnern uns, wir haben uns letztes Mal haben wir nämlich den Text gelesen und haben uns gefragt, von was läuft der Jonah eigentlich davon? Weil sie einen Frieden hatten momentan mit den Assyrern, mit den Leuten von Ninive. Und nachher sagt der Text im Vers 3, ich glaube, sie sagt es, er floh vom Angesicht des Herrn weg. Und jetzt sagt er, verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg. Und eigentlich müssen wir sagen, Jonah, du hast das Ziel erreicht. Du bist nicht mehr in der Gegenwart Gottes. Das ist doch super. Aber der Jonah, aus irgendeinem Grund, ist wieder nicht zufrieden. Natürlich nicht. Weil er sagt nachher, dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Jetzt der heilige Tempel, das ist dort, wo Gottes Gegenwart wohnt. Und jetzt denke ich mir so, okay, come on, Jonah, jetzt entscheide dich doch mal. Willst du jetzt von Gottes Angesicht flüchten oder willst du wieder hinblicken zu der Gegenwart Gottes? Also irgendwie entscheide dich doch einmal. Und da würde ich sagen, kommt so langsam ein bisschen der Spiegel führen, wo wir uns fragen müssen, haben wir das auch schon mal gehabt, dass wir etwas gemacht haben, wo wir eigentlich genau gewusst haben, das ist gegen den Willen von Gott. Und wir haben uns trotzdem entschieden, um es zu machen. Und nachher, als wir es gemacht haben, wo wir das gehabt haben, was wir eigentlich wollen, denken wir, oh Gott, ich sehne mich so nach deiner Nähe. Ich bin so weit weg von dir, ich will wieder in deine Gegenwart kommen. Ist uns vielleicht auch schon mal vorgekommen, oder? Wir können uns irgendwie einfach nicht, nicht entscheiden, was wir wirklich wollen. Der Jonah hat das gekriegt, was er eigentlich wollte, und gleich sehnt er sich nach dem heiligen Tempel. Wir nehmen das einfach mal so mit. Vers 6 und 7. Dort steht, Wasser umfing mich bis an die Seele. Die Tiefe umschloss mich. Seetang schlang sich um mein Haupt. Klingt mega fein. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Der Erderiegel waren hinter mir auf ewig geschlossen. Mit Erderiegel stellen wir uns also ein grosses Tor vor, das so verriegelt worden ist. Genau. Was zeigen uns die Vers? Das ist ein Gedicht, oder? Das, wo der Jonah betet, das ist in einer Gedichtform. Das heisst, es wird sehr viel mit Bildern und so weiter geschaffen. Was zeigt uns die Bilder, die er da bringt, so über den Weg vom Jonah? Läuft sein Weg in eine gute Richtung? Nein, gar nicht. Wenn steht, dass Seetang um den Kopf gewickelt ist, ich glaube, das ist wahrscheinlich immer ein schlechtes Zeichen. Das ist mir noch nie passiert, ich stelle es mir nicht sehr angenehm vor. Aber wir sehen, der Weg vom Jonah geht immer weiter ab. Oder wir sehen das mit «Die Tiefe umschloss mich». Oder nachher «Zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Der Erdriegel waren hinter mir auf ewig geschlossen». Das ist schlecht. Es geht in eine schlechte Richtung. Und das fängt schon in Kapitel 1 an. Im Deutschen ist das vielleicht nicht gleich ersichtlich. Wenn ihr die Bibel da habt, dürft ihr kurz zu Kapitel 1 zurückgehen. Dort steht schon im Vers 3, dass der Jonah hinab nach Jaffa ging. Oder nach Joppa. Und im gleichen Vers heisst es, dass er gezahlt hat, um ins Schiff zu gehen. Und nachher steht wörtlich eigentlich, dass er hinab in das Schiff ging. Und nachher im Vers 5, mögen ihr euch vielleicht erinnern, dort steht eigentlich nochmal, dass er hinabstieg in das Schiff, um zu schlafen. Also wir sehen eigentlich, vom Anfang dieser Geschichte bringt der Autor von diesem Buch immer wieder zum Ausdruck, es geht eigentlich immer weiter bergab. Und im Vers 7, das ist eigentlich sozusagen der Höhepunkt vom Tiefpunkt, wo steht, dass eben die Riegel von der Erde hinter ihm verschlossen worden sind, und zwar bei den Gründen der Berge. Also noch tiefer geht es eigentlich gar nicht. Und wir sehen hier, der Jonah realisiert, dass er eigentlich an einem aussichtslosen Punkt ist. Aber, und das ist immer die schöne Abers, im Vers 7 sagt er nachher, da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr, mein Gott. Und es ist das erste Mal, wo der Jonah Gott mit mein Gott anspricht. Da kommt auch sicher wieder das Beispiel von David in den Sinn, mit dem, der Herr ist ein Hirte, kein Hirte, dein Hirte, mein Hirte. Es ist etwas Spezielles, wenn wir sagen können, dass es nicht einfach irgendein Gott ist, sondern es ist mein persönlicher Gott. Und beim Jonah sehen wir, das passiert da, an dem Tiefpunkt, wo er merkt, du hast mich aber wieder rausgebracht aus dem. Genau, in den Versen 9 bis 10 nachher, da sehen wir, dass der Jona sagt, dass es sich eben nicht lohnt, um auf irgendwelche falschen Götzen oder so vertrauen, sondern dass die Rettung allein vom Herrn kommt. Das ist so die Message eigentlich aus dem Kapitel 2. Die Rettung kommt allein von Gott. Und einmal zudem einen klaren Kontrast, der Jona, zwischen ihm, der auf Gott vertraut, und zwischen denen, die auf falsche Götter hoffen. Und ihr mögt euch erinnern, wir haben letztes Mal den Jona angeschaut. Ist der Jona ein gutes Beispiel, so wie man mit Gott unterwegs sein sollte? Offensichtlich nicht. Offensichtlich nicht. Und jetzt in Kapitel 2 haben wir den Jona. Und wir denken, okay, was ist in ihm abgegangen, oder? Weil anscheinend ist irgendetwas abgegangen. Er wendet sich so Gott zu. Und es scheint, als ob er wirklich Buße da hat. Oder? Oder nicht? Weil der Jona, wenn wir genau hinschauen, in dem ganzen Text, den wir gelesen haben vorher, es ist nie wirklich ein Schuldbekenntnis drin oder so. Wir sehen eigentlich nie, dass der Jona sagt, hey, ich habe etwas falsch gemacht. Ich habe mich abgewendet von dir und bin wieder zurück bei dir. Sondern was wir sehen, ist, dass er einfach anerkennt, dass er in Not ist, dass er Hilfe braucht. Wenn es so verrückt tut, muss ich irgendetwas machen oder kann ich einfach weiterreden, Matthias? Okay, gut, tipptopp, super. Ich habe mich das immer gefragt, wenn das bei jemand anderem passiert ist, ob ich etwas machen müsste oder nicht. Also wir sehen, der Jona, er wendet sich Gott zu, aber eigentlich, weil er in Not ist. Weil er einen Ausweg braucht, irgendwas wie. Und jetzt sind wir eben in dieser Spannung drin. Wir haben Jona Kapitel 1 und Jona Kapitel 2, wo wir sehen, etwas geht in ihm ab, aber wir wissen nicht recht, okay, was bedeutet jetzt das für diese Person? Wie müssen wir den Jona jetzt wahrnehmen? Und ich glaube, das ist mit Absicht, weil wir müssen den Text weiterlesen. Zina und ich haben eine Zeit lang eine Serie geschaut, «The Mentalist», für die, die es kennen. Und dort geht es um einen Detective oder um ein paar Detective, die Fälle aufklären müssen. Und der eine von denen, der ist hyperintelligent und kann Menschen auch gut lesen. Und darum ist er allen immer 10 Schritte voraus. Und es stellt sich am Schluss von der Episode immer heraus, dass er eigentlich schon relativ früh gewusst hat, wer das eigentlich war. Und natürlich haben wir nachher auch probiert, von Anfang an zu wissen, wer das ist. Und darum hat es relativ viele Situationen gegeben, dass wir eine Episode geschaut haben. Und dann, wenn Leute das erste Mal vorgekommen sind, haben wir dann schnell einmal gesagt, so, ah, der ist er, das ist er, das ist der Mörder oder der ist unschuldig. Und so weiter und so fort. Und wenn die Drehbuchautoren einen guten Job gemacht haben, dann ist eben nicht von Anfang an einfach ersichtlich, wer böse und wer gut ist. Weil die Leute facettenreich sind. Sie haben eine gewisse Tiefe, die Charaktere. Und der Effekt, den das hat, ist, du bist nachher viel mehr dabei bei dieser Geschichte. Du hörst viel mehr zu und passt auf die einzelnen Details oder so. Weil wenn man von Anfang an eh gerade merkt, so, ja, okay, das ist der Mörder, dann schaltest du einfach ab. Oder mindestens im Kopf. Genau. Ich glaube, das ist etwas Ähnliches, was da abgeht. Wir haben jetzt den Jona gesehen als ein Prophet, der eigentlich alles macht, was ein Prophet nicht machen sollte. Und da anscheinend irgendetwas ist gegangen. Und wir wissen nicht recht, wie geht es jetzt weiter mit dem Jona. Und darum sollten wir genau heranschauen. Am Ende von Kapitel 2 dort steht einfach, dass der Fisch den Jona ans Land gespuckt hat. Und es gibt keine weiteren Details, wir wissen nicht wo. Es ist einfach, er ist nicht mehr im Fisch drin. Und unmittelbar nachher kommt Kapitel 3, Vers 1 und 2. Dort steht, da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Macht's der Jona das mal? Er macht's. Halleluja. Endlich, danke Jona, geht er nach Ninive und er geht in die Stadt hinein. Und dort lesen wir Vers 4 bis 9. Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen, eine Tagereise weit. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Und das Wort erreichte den König von Ninive und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Und er ließ Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen gar nichts zu sich nehmen. Sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Und sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, sodass wir nicht umkommen. Die Verse, die sind für zwei Gruppen von Leuten unglaublich faszinierend. Die erste Gruppe, das sind Prediger. Weil alle Prediger wünschen sich, dass sie das erleben können. Dass sie eine Predigt machen und alle tun Buss und beten zu Gott. Halleluja. Die andere Gruppe, das sind die Leute, die den Prediger zuhören müssen. Die denken, ein Satz und die Predigt ist fertig. Halleluja. Spass beiseite, okay. Aber was wir sehen, es ist krass, was da abgeht, oder? Und dabei, wenn wir uns überlegen, ist die Predigt jetzt nicht unbedingt eine Predigt aus dem Lehrbuch. Es fehlt eigentlich extrem viel. Der Jonas sagt, nach 40 Tagen und Ninive ist zerstört. Bei ein paar steht vielleicht umgewendet. Und der Jonas sagt fast gar nichts. Er sagt nicht, von wem er kommt. Irgendwie kriegen das die Leute von Ninive zwar mit. Er sagt auch nicht, dass es die Möglichkeit gibt, dass Gott ihnen Gnade zeigt. Das fehlt alles. Wir werden aber auch noch sehen im Kapitel 4, den nächsten Mal, wieso er dort relativ spärlich umgegangen ist mit Wort. Und trotzdem gibt es eine enorme Reaktion. Also wir sehen eine minimale Predigt mit einer maximalen Wirkung. Darum, eben, das wünschen sich wahrscheinlich alle. Und das Spannende ist, die Predigt die ist eigentlich viral gegangen. Es steht, dass er in die Stadt reingelaufen ist und er hat das Predigt. Und irgendwie ist die Nachricht nachher zum König von Ninive gekommen. Und was dort passiert, das finde ich extrem faszinierend. Er ist von seinem Thron aufgestanden, hat seinen Mantel abgelegt, hat sich in Sacktuch gehüllt, das war ein Zeichen für Reue und für Umkehr, und ist in der Staub gesessen. Und er macht mit dem Verhalten eigentlich deutlich, dass er weiß, er ist nicht unschuldig und dass er die Warnung extrem ernst nimmt. Und das muss man sich jetzt mal vorstellen. Ninive ist eine der mächtigsten Städte überhaupt. Sprich, der König ist nicht einfach irgendjemand. Das ist nicht einfach der Bürgermeister von Klosters oder so. Sondern, nichts gegen Klosters. Schüsse. Ist auch nicht der Bürgermeister von Davos. Ist ein anderes Level. Sondern, das ist einer der mächtigsten Männer von dieser Zeit. Und er räumt seinen Thron und sitzt in Staub. Das ist wild. Und er sagt nachher, dass alle anderen Leute sich auch so verhalten sollen. Wir sehen übrigens hier wieder ein bisschen Stilmittel von der Satire, dass es übertrieben ist. Er sagt, alle Tiere sollen Sacktuch anlegen und sollen fasten und zu Gott rufen. Das geht nicht. Also, verstehen Sie, wie ich meine? Aber der Autor will zeigen, die Stadt Ninive hat die Warnung so etwas von ernst genommen. Die haben es nicht einfach auf die Seite gekehrt oder so, sondern alle haben die Warnung ernst genommen. Und ich glaube, in Vers 8b, der zweite Teil von Vers 8, sehen wir einen zentralen Teil von dem, was der König gesagt hat. Er hat gesagt, sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Und das sind zwei ganz, ganz wichtige Teil in dem Satz drin. Das erste ist, er anerkennt, dass ihre Wege böse sind. Und das zweite ist, er fordert alle dazu auf, umzukehren. Umkehren, das Wort oder auch der Begriff, der im Hebräischen gebraucht wird, das bedeutet, dass man in eine Richtung unterwegs ist und nachher wird man auf etwas aufmerksam gemacht, wie jetzt hier von einem Prophet, und nachher kehrt man um und geht in die andere Richtung weiter. Also es gibt wirklich einen Wechsel. Es ist nicht einfach nur ein Erkennen, that's it, sondern es geht ums Umkehren. Und wir sehen da schon den Kontrast zu Jona in Kapitel 2, oder? Wir haben bei ihm gesehen, er hat nie wirklich Buss tun. Er hat nie wirklich anerkannt, dass etwas, was er gemacht hat, böse war. Und wir werden leider auch in Kapitel 4 sehen, dass er nie wirklich umgekehrt ist. Er hat zwar den Auftrag erfüllt, aber das haben wir auch Predigt gesehen, relativ widerwillig. Wir sehen da einen starken Kontrast. Und die Frage ist nachher, wieso ist das bei Ninive so anders als bei Jona? Warum genau, ist schwierig zu sagen, aber ein spannender Hinweis, den ich finde, ist im Vers im Vers 3, Kapitel 3, Vers 5 steht, da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Und ich glaube, das ist ganz spannend für uns, wenn wir über Umkehr reden und an Gott glauben. Weil ich glaube, wir haben oft so ein bisschen das Missverständnis, dass an Gott glauben, das wie bedeutet, ich habe etwas gehört, ich habe es begriffen und ich tue das so im Kopf bejahen. So, ja, ich sehe das auch so. Punkt. Und im biblischen Sinn bedeutet Glauben anscheinend viel, viel mehr, sondern es bringt wirklich auch eine Veränderung mit sich. Und das Umkehren, bei dem ist es eben genau gleich. Wir haben das letzte Mal im Titus, haben wir das spannenderweise auch gerade gesehen. Der Paulus fordert den Titus dazu auf, sich vom Bösen abzuwenden und Gott zuzuwenden. In dem Sinne ist es die gleiche Medaille, aber es ist auch wichtig, dass die beiden Seiten drauf hat. Es geht darum, zum etwas hinter sich zu lassen und weiter auf Gott zuzulaufen. Genau. Wir sehen das eindrücklich beim Verhalten der Leute in Ninive. Sie machen sich klein vor Gott und anerkennen eigentlich so, dass sie abhängig sind von ihm. Und am eindrücklichsten finde ich, ist das wirklich beim König von Ninive, weil er seinen Thron verlässt und in den Staub sitzt. Und wir sehen, wenn wir Buss tun wollen und umkehren wollen, dann ist das nicht einfach nur eine Formel, wo wir irgendwie abrattern oder so. Etwas, wo wir einmal sagen und dann ist das wie gegessen. Sondern es geht eigentlich darum, dass wir einen Wandel haben in uns irgendwie, wo sich etwas verändert. Der König, was ich bei ihm spannend finde, er hat sich gedacht, oder er hat das so gesagt, er hat gesagt, wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, sodass wir nicht umkommen. Zum Zorn kommen wir nächstes Mal. Genau, spannendes Thema, sehr spannendes Thema. Und ich finde es sehr ein ermutigendes Thema, wenn man das ein bisschen tiefer anschaut. Aber wir sehen, der König hat sich gedacht, sogar wenn es nur eine Möglichkeit ist, dass Gott sich abwendet von seinem Zorn, sogar dann, wir müssen es unbedingt probieren. Das Beste, was wir machen können. Und irgendwo sehen wir, er hat eine Hoffnung in die Gnade von Gott, die man so eigentlich nicht erwarten würde bei einem Volk wie Ninive oder so. Und das finde ich etwas enorm Ermutigendes an dieser Geschichte. Man sieht einfach, dass ein Volk von Leuten, die bekannt sind dafür, dass sie brutal sind in ihrem Verhalten, dass die so getroffen werden von einer Botschaft, die nicht einmal mit gutem, wie sagt man dem, in good faith weitergebracht worden ist, wo so ein bisschen oberflächlich eigentlich einfach predigt worden ist, dass der Auftrag erledigt ist. Die werden so getroffen von dem, dass sie ihr ganzes Verhalten umkrempeln und sich demütigen vor Gott. Ich finde das cool, weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Zum Teil hat man doch irgendwie das Gefühl, man kennt so Leute, wo man denkt, hey, ich kann mir nicht vorstellen, wie die irgendwann mal erkennen sollten, dass sie Gott brauchen. Ninive zeigt uns ganz klar, dass das möglich ist. Es sind die Leute, die am verlorensten scheinen, am weitesten weg von Gott. Und wir sehen, sie nehmen das extrem ernst. Darum, wenn Gott wirkt, wenn Gott Möglichkeiten gibt, um zu solchen Leuten zu reden oder so, dann nutzen wir die Möglichkeiten und glauben wirklich auch, dass Gott dort so wirken kann wie bei Ninive. Ich finde das extrem ermutigend. Weil wir sehen, dass sich die Hoffnung eben ausgezahlt hat. Im Vers 10 am Schluss vom Kapitel 3 steht, und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte. Und er tat es nicht. Wir glauben, dass Gott ein Gott ist, der in das Herz sieht von den Leuten. Und nicht einfach nur das wahrnimmt, was wir auch sehen. Und darum, wenn steht, Gott sah ihre Taten, dass sie von ihren bösen Wegen umkehrten, dann zeigt, dass da ist wirklich irgendeine tiefe Veränderung passiert. Und was wir sehen in diesen zwei Kapiteln, Kapitel 2 und Kapitel 3, sind zwei Beispiele eigentlich von Umkehr. Bei beiden Beispielen, beim Jona und bei Ninive, dort geht es darum, dass sie beide merken, hey, wir sind aufgeschmissen, wenn es so weitergeht. Wir brauchen irgendwie die Gnade von Gott. Beide haben um Hilfe geschrien. Beim Jona sehen wir, seine Motivation ist sehr stark, also ein «Get me out of here», so ein «Bring mich irgendwie aus dieser Situation raus». Ohne zu anerkennen, dass er etwas falsch gemacht hat. Und leider auch ohne bleibende Veränderung. Bei Ninive aber sehen wir, dass der König seinen Thron geräumt hat und sich vor Gott demütigt hat. Und er hat sein Volk dazu aufgefordert, das Gleiche zu machen. Und sie haben es auch gemacht. Sie haben sich von einem bösen Weg abgewendet, wie wir da lesen, und sich Gott zugewendet. Und jetzt könnten wir das so lesen und einfach denken, okay, die Leute von Ninive haben es besser gemacht. Aber nehmen wir uns doch einen Moment und wagen den Blick in den Spiegel und überlegen uns, wie kommen wir vor Gott oder wenn kommen wir vor Gott und bitten ihn um Hilfe. Ist es nicht auch vor allem, wenn wir in Schwierigkeiten sind? Das ist fairerweise ja aber auch irgendwo normal. Ninive war auch in Schwierigkeiten gewesen. Ihnen ist das Gericht von Gott angekündigt worden. Würde ich auch als Schwierigkeit betiteln, oder? Aber was ist unsere Motivation, wenn wir uns Gott zuwenden? Geht es dort auch einfach vor allem darum, dass wir denken, wir wollen möglichst Konsequenzen umgehen und that's it? Oder ist es wirklich so, dass wir uns abwenden von etwas und Gott zuwenden und sagen, wir wollen, dass sich in unserem Verhalten grundlegend etwas ändert? Wir sehen eigentlich, dass es zu einem grossen Teil, wenn wir es jetzt auf uns übernehmen, eben auch darum geht, räumen wir den Thron und sitzen wir in den Staub drin. Weil Buße und Umkehr, das fühlt sich zum Teil so unangenehm an. Aber wenn wir eben in den Staub drin sitzen, dann macht Gott durch das etwas Wunderschönes in uns, bin ich überzeugt. Weil wenn wir dort drinnen sitzen, dann, wir gehen nur in den Staub, erstens mal, weil wir wissen, wir haben etwas falsch gemacht. Und wenn wir dort sind und nachher merken, wie Gott in seiner Gnade uns verschont, dann ist das eigentlich das Evangelium am Werk in uns. Und zum Evangelium gehören zwei wichtige Teile. Erstens ist, wir müssen anerkennen, dass wir einen Retter brauchen. Das Evangelium ist nicht einfach nur, du kannst mit Jesus als Buddy unterwegs sein. Sondern wenn wir das Evangelium wirklich verstehen wollen, dann geht es darum, zum Anerkennen, wir sind abhängig von ihm. Wir sind völlig aufgeschmissen. Und darum räumen wir den Thron und gehen in den Staub. Und das demütigt uns. Und das ist ein gutes Demütigen. Weil wir sehen nachher, dass wir keinen Grund haben, um irgendwie auf andere Leute anzuschauen. Um uns irgendwie besser fühlen als andere Leute. Und beim Jonah sehen wir leider, dass er genau das nicht geschafft hat. Er hat nicht anerkannt, dass er etwas falsch gemacht hat. Und darum im Kapitel 4 nächstes Mal sehen wir, dass er immer noch findet, die Leute von Ninive, die hätten es verdient, um in Rauch und Schwefel aufzugehen. Ohne dass er merkt, dass er an einen König prophezeit hat, der genauso böse war und dass er sich direkt Gott widersetzt hat. Darum ist es wichtig, dass wir bussen und umkehren und in den Staub gehen, weil wir sehen, dass wir kein Dreck besser sind als irgendjemand anderes. Aber es ist nicht einfach nur, dass wir uns demütigen und nachher fertig, sondern wir sehen eben nachher auch, dass Gott gnädig ist. Und wir dürfen etwas sehen, wo der König von Ninive noch nicht hätte können wissen. Er hat gesagt, wenn wir da nochmal zurückgehen, er hat gesagt, wer weiß, vielleicht wendet sich Gott von seinem Zorn ab. Vielleicht, wenn wir Glück haben, wir probieren es einfach einmal. Und das war eine andere Zeit gewesen. In der Heilsgeschichte war das noch vor Jesus gewesen. Er hat noch nichts von Jesus gewusst. Wir kennen aber, was Jesus für uns tun hat. Und nächsten Freitag feiern wir Karfreitag. Und an Karfreitag sehen wir, dass es eben nicht einfach nur darum geht, um sich allein schlecht zu fühlen vor Gott und dann bleiben wir in dem Staub, sondern wir sehen, dass Gott so viel Liebe für jeden Einzelnen von uns übrig hat, dass er selber auch in den Staub gegangen ist. Und dass er dort in Rauch und Schwefel aufgegangen ist, wenn du so willst. Er hat am Karfreitag wirklich für das gezahlt. Und im Englischen sagt man am Karfreitag Good Friday. Und ich finde das so etwas von komisch. Ich weiß, wenn ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, das geht doch nicht. Good Friday ist doch alles andere als gut. Und es gibt ein Lied von Phil Wickham, wo er singt Friday is good because Sunday is coming. Und das finde ich so stark, wenn wir uns überlegen, hey, ich will mich demütigen in den Staub, weil ich will nicht auf andere Leute runterschauen. Aber am Karfreitag wird mir so eine krasse Zuwendung von Gott gezeigt, dass es mir wieder so viel Wert gibt, dass ich mich nicht mehr fühle, als ob ich im Staub sitze. Aber immer noch nicht auf dem Thron. Und das ist gut. Weil auf dem Thron sollte nicht mehr sein, sondern dort sollte Gott sein. Noch ein letzter Gedanke, nachher können wir in den Lobpreis übergehen. Ich glaube, die Schwierigkeit, die wir haben, ist, dass selbst wenn wir immer wieder vom Thron aber gehen. Wie lange schaffen wir es, um von dem Thron wegzubleiben? Oder ihr habt sicher alle schon die Erfahrung gemacht, die ich auch schon ganz viel mal gemacht habe, dass man umgekehrt ist von etwas und denkt, ich gehe in den Staub und ich möchte dort bleiben, weil ich weiss, es ist am besten, wenn ich auf dem kalten Thron sitze. Und nachher eine Woche, zwei Wochen, vielleicht einen Monat später, wachst du auf und merkst, Scheibe, ich sitze wieder auf dem Thron. Wie gehen wir mit dem um, wenn wir merken, wir gehen immer wieder zurück? Und ich glaube, dort ist es wichtig, dass wir verstehen, dass das christliche Leben ein Prozess ist. Es ist nicht einfach so, einmal machst du das und dann ist alles erledigt. Der Martin Luther hat in seiner ersten These, wo er an Dings genagelt hat, an die Tür genagelt hat, gesagt, wo Jesus gesagt hat, kehren um und tun Buß, weil das Himmelreich ist näher gekommen, dann hat er mit dem das ganze Leben als Christ gemeint. Es ist immer wieder ein Umkehren. Und das ist etwas Gutes, weil wir werden nie Gnade nicht mehr brauchen. Wir werden immer abhängig bleiben von der Gnade. Und ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Gesundes, weil wir eben nicht auf einmal denken, ich brauche die Gnade nicht mehr, aber Zina braucht die Gnade immer noch. Dann schauen wir wieder ab. Sondern wir bleiben immer in dieser Abhängigkeit zu Gott. Und ich glaube, das ist etwas ganz Gesundes. Und wir sehen beim Jona, wie gefährlich das sein kann, wenn wir das nicht sind. Ich würde gerne noch beten zum Abschluss. Vater im Himmel, wir wollen vor dich kommen und den Thron räumen. Wir wollen das jetzt nicht einfach machen, weil es gerade so ein Moment ist, wo wir viel über das gehört haben, sondern Heiliger Geist, bitte überführe du uns dort, wo wir voller Selbstverständlichkeit auf dem kalben Thron sitzen und dabei eigentlich wissen, es ist gefährlich, dass wir dort drauf sind. Wir wollen umkehren und wir bitten dich, dass du uns immer mehr in die Heiligkeit reinführst, um so leben zu können, wie es dir gefällt. Aber dass wir immer dürfen uns bewusst sein, wir sind nur aus Gnade da. Wir hätten es eigentlich so verdient, zum das Gericht zu kriegen, wo wir eigentlich uns selber zuzuschreiben haben. Aber du zeigst uns immer wieder deine Gnade, Jesus. Und ich bitte dich, dass diese Gnade uns so tief berühren kann, dass wir anderen Leuten gegenüber gnädig und demütig begegnen können. Jesus, wir wollen auch nicht auf die Leute herabschauen, die Jonas sind. Das würde uns nämlich auch selber zu einem Jonas machen. Sondern wir wollen so vollkommen können, unseren Blick auf dich gerichtet haben, gerade in dieser nächsten Woche speziell, an das, was du für uns tun hast, dass wir merken, hey, wir sind kein Stück besser als irgendjemand anders, sonst wärst du nicht ans Kreuz gegangen, aber wir sind trotzdem unglaublich geliebt von dir und wir bitten dich, dass diese Wahrheit uns so tief treffen kann, dass wir von uns nicht bösen Wege umkehren und ein Leben leben, das dir gefällt. Amen.